liebe Freunde, hat jeder den Zettel bekommen, den werde ich als Leitfaden benutzen, aber da steht bei weitem nicht alles drauf, was ich so mehr assoziativ, aber aus einer Systematik heraus produziere. Ich habe die Ehre, zum zweiten Mal hier zu sprechen. In 2005 war ich schon mal dran. Eigentlich habe ich auch denselben Inhalt. Das ist eigentlich beunruhigend. Ich würde eigentlich lieber weitergehen. Aber ein paar neue Dinge kann ich berichten. Also auch in der Hoffnung, dass wir nicht stagnieren, sondern zu einer Praxis kommen. Was ich aus Deutschland im Moment berichten kann, ist, dass wir zu einer praktischen Entscheidung gekommen sind, nachdem ein gewisser Stillstand dadurch zustande gekommen ist, dass einige Leute ausfielen in unseren Viergliederungsgruppen und dass ich mich zurückgezogen habe ins Schreiben, etliche Bücher geschrieben habe über Handlungstheorie, Sprachtheorie, aber die alle im inneren Zusammenhang mit diesem sozialen Thema standen. Und dann bin ich, das war in Duisburg, mein Wohnort, wo auch meine Frau beheimatet ist. Dann aber spürte ich den Impuls, wieder nach Berlin zu gehen, wo eben viel mehr politisches Leben ist, viel mehr politisch-philosophische Kontakte möglich sind. Aber ein entscheidender Schritt fand dann nicht in Berlin, da wurden schon Gruppen aufgebaut, aber mit den üblichen Querschlägen, und ich dachte an diese kleinen Gruppen und an Einzelnen kann es ja nicht hängen, die Verbreitung dieses Demokratiemodells. Als ich dann nach Bad Honnef kam zu der sogenannten Querdenkerakademie, stellte ich dann auf einmal fest, dass vieles Früchte getragen hat, auch durch die Arbeit, die Wühlarbeit möchte ich fast sagen, die pädagogische Beharrlichkeit von Josef Hülkenberg. Der Groschen war also gefallen bei dem früheren Direktor des Katholisch-Sozialen Instituts Bad Honnef, Joachim Sikora, und der macht sich stark als Initiator eines Konvents, eines Verfassungskonvents. Denn bei der Viergliederung handelt es sich um eine Verfassungsbewegung. Wir wollen konkret ins staatliche Leben eingreifen. Das deutsche Grundgesetz, mag es auch eine Verfassung schon sein, aber da steht ein Paragraph, ein Artikel 146, dieses Grundgesetz gilt so lange, bis das Volk sich in Freiheit eine Verfassung gibt. Ist jetzt offen. Ja. Und das ist eine ganz tolle Türe, die wir haben. Ich erwähne das gleich am Anfang, um zu sagen, das, was ich vortragen will, also hängt nicht mehr unbedingt in der Luft und betrifft auch nicht alle Einzelheiten des Wünschbaren in unserem sozialen System oder Organismus, sondern ein bestimmtes Verfahren. Darauf werde ich kommen. Dass eben das Volk ermächtigen soll, wirklich Demokratie zu sein. Gehen wir von unserer jetzt bestehenden Demokratie aus. Ich halte mich jetzt ein bisschen an den Leitfaden, Sie können mitlesen oder auch es sein lassen. Dann sehe ich da zwei Hauptschwierigkeiten. Einmal die Dominanz der Wirtschaft. Der Volksmund sagt mit Recht, das Geld regiert die Welt. Als nach dem Erscheinen des Buches Revolution der Demokratie sandte mir Ernst Ulrich von Weizsäcker einen Brief, um sich zu bedanken für das Buch. Das haben viele Abgeordnete damals bekommen, aber wenige haben reagiert. Ja, wissen Sie, wir Abgeordnete sind doch von den Analysten abhängig. Und diese Abhängigkeit ist immer deutlicher geworden, vor allem im europäischen Bereich, im nationalen Bereich erst recht. Aber was ist das für ein Armutszeugnis für die Demokratie, das zu sagen, dass nicht der Souverän bestimmt, sondern das Geld. Das sehen Sie ja in dieser Karikatur da am Anfang, die wir im Berliner Wahlkampf 2006 benutzt haben. Da habe ich für die Humanwirtschaftler sogar als Spitzenkandidat fungiert. Wir wollten die beiden Themen, Vielgliederung und Geld, eine neue Geldordnung, miteinander verbinden. Der Erfolg war nicht so stark, weil zum Schluss die Solidarität fehlte, wirklich diese beiden Themen zusammenzuhalten und nicht doch wieder auseinander zu dividieren. Ich bin da mit einer Gruppe auf die Straße gegangen, das hat mit einem Straßenstück gesungen und gesprochen, und das war so der Grundinhalt davon. Mit Bremer Stadtmusikern, das waren die Berliner Stadtmusikern. Aber das hätten 10, 20 Gruppen sein müssen, um in Berlin wirklich etwas zu reißen. Es ging nicht mit einer Gruppe allein. Und dazu fehlte dann die gesamte totale Solidarität. Nummer eins. Also dieses Regieren des Geldes, was skandalös ist für eine Demokratie. Aber es ist ein Faktum, darüber besteht ja auch Einigkeit in dem, was Joachim vorhin vorgetragen hat, auch was gestern schon gesagt wurde. Wie kommen wir daran? In vernünftiger, maßvoller Weise. Dazu brauchen wir schon auch Theorie, Systemtheorie, soziale Systemtheorie. Der zweite Punkt, die Rolle der Parteien. In unserem deutschen Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Aus dieser Mitwirkung ist längst eine Beherrschung geworden. Ohne Parteizugehörigkeit kommt keiner ins Parlament. Es wird zwar jetzt vielleicht auch der Versuch, auch in Verbindung mit dieser Konventsidee gemacht, Direktkandidaten aufzustellen. Ohne die Konventsidee hat das überhaupt keine Aussichten, aber vielleicht in Verbindung damit, weil dann ein ganzes Paket auf dem Tisch liegt für die Direktkandidaten, was sie wollen. Wenn jeder irgendwelche Spezialitäten nur vorweist, ist das völlig aussichtslos, dagegen die Parteien anzukommen. Die Parteien beherrschen unser politisches Leben. Allein in der Frage, wer ins Parlament kommt, dann auch in der Frage der Abstimmung, der sogenannte Fraktionszwang, damit die Demokratie funktionieren kann, muss diese einheitliche Abstimmung sein, von wegen freies Gewissen der Abgeordneten, was allerdings auch im Grundgesetz steht, aber es steht da so manches geduldig auf dem Papier, was nicht realisiert wird. Das gilt vor allem auch für die ersten Artikel 1 bis 19 über die Grundrechte, zum Beispiel das Grundrecht auf Arbeit, was zwar nicht da ausdrücklich drin steht, aber in der Charta der Vereinten Nationen, die Teil des deutschen Grundgesetzes ist. Also dieses Problem der Parteien, ich könnte darüber lange sprechen, aber eigentlich können wir uns das schenken, das Lamentieren über die bestehenden Zustände. Was wir uns nicht schenken können, ist das konstruktive Denken miteinander, wie es anders geht, theoretisch fundiert und praktikabel. Ich bin also ein leidenschaftlicher Theoretiker, mein ganzes Leben ist da reingegangen. Die Grundidee dafür sind 1975 entstanden, als ich zum ersten Mal meine Vorlesung in Frankfurt St. Georgen bei den Jesuiten hielt. Damals kam zunächst höflichkeitshalber der Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von der Bräuning, dessen indirekter Nachfolger ich war, mit. Und dann blieb er ohne bloße Höflichkeit dabei, weil er sagte, holala, da geschieht ja etwas Neues. Durchaus in Anknüpfung an die katholische Soziallehre, und später macht er Bemerkungen, die ich da in dem Buch Sprung aus dem Teufelskreis teilweise zitiert habe, also bedauerte, dass er nicht mitgekommen sei, wie er das demütig ausdrückte. Er fiel immer in seine alten Denkbahnen zurück. Es ist eine neue Art zu denken, die ich damals schon Reflexionstheorie und Reflexionssystemtheorie nannte. Das steht jetzt weniger auf dem Blatt, und das will ich umrisshaft darlegen, was damit gemeint ist. Der Durchbruch für mich war übrigens in Paris, wo ich da mich vorbereitete auf die Vorlesung. Aber es war nochmal ein toller Durchbruch, als ich die Studenten vor mir hatte, 1975. Und das ist dann doch im Dialog nochmal etwas ganz anderes. Ich habe dann ein Skript gemacht. gleichzeitig geschrieben, das immer auch schon ausgeteilt, um dann noch frei reden zu können. Also das war für mich ein großes Erlebnis. Und ich muss sagen, eine Idee, darauf werde ich dann gleich kommen, die ist mir dann erst eine wichtige Idee, die Anbindung an den Parlamentarismus, in den 90er Jahren wirklich klar geworden. Also manches muss auch reichen. Ich will jetzt also einmal diese Reflexionssystemtheorie des Sozialen ganz kurz skizzieren. Damals, in den Anfang der 70er Jahre, war in Deutschland auch diese große Kontroverse zwischen Jürgen Habermas, der bis heute als der bedeutendste Sozialphilosoph der Welt gilt, jedenfalls im deutschen Bereich. Welt macht Habermas, titelte kürzlich noch die Zeit zu seinem 80. Geburtstag. Nur wenn das so eine Weltmacht ist, warum ändert sich unsere Demokratie eigentlich nicht? Ganz schlicht und einfach gefragt, jenseits aller innertheoretischen Kontroversen. Meines Erachtens liegt da ein ganz großes Versagen vor. Und das Versagen ist auch, dass er nicht die Synthese fand mit seinem damaligen Kontrahenten Niklas Luhmann, der Systemtheorie vertrat. Habermas stand für Handlungstheorie. Und Luhmann ging von einem sehr abstrakten Systembegriff aus, Sinnzusammenhang überhaupt, der dann durch die Innen-Außen-Unterscheidung konkreter wird. Also mit diesem Systembegriff kann ich nicht viel anfangen. Und leider ist aber bis heute der Begriff des sozialen Systems stark mit dem Namen Luhmanns verbunden. Der Vorgänger von Luhmann ist ein amerikanischer Philosoph namens Parsons. Der war für mich damals am inspirierendsten, weil er auch eine Art von Vierstufung hat. Nur fehlte das verbindende Prinzip bei Parsons. Ich kann natürlich jetzt nicht auf Parsons ausführlich eingehen, aber will eben gestehen, dass, oder gerne sagen, dass das für mich eine große Inspiration war. Dieser Parsons steht durchaus in der Tradition, der von Max Weber indirekt Kant. Ich erwähne das auch, um zu sagen, dass diese Handlungssystemtheorie, wie Parsons sie schon nannte, diese ganze Art nicht einfach als äußerliche Annäherung an Gesellschaft abgetan werden kann. Ich muss hier ein bisschen anspielen auf Ken Wilber. Die Sonja ist nicht mehr da, die gestern Ken Wilber so positiv im Hintergrund hielt. Da ist dann ein Schimmer links, rechts, oben, unten oder kollektiv und individuell und Annäherung, objektivistische Annäherung, eigentlich eine Art der Naturwissenschaften und hermeneutisch, subjektiv. Also mit einem solchen doppelten Dualismus, Pferd-Tabelle, was Wilber dann Quadranten nennt, kommen wir nicht durch. Also ich muss da ein bisschen kritisch sein gegenüber denen, die integrales Denken mit zu stark an Wilbers Theorie anknüpfen. Das ist also, selbst die Astrologie, und gerade die Astrologie, wir haben hier auch eine qualifizierte Astrologin unter uns, die ich gestern festgestellt habe, bei der sind die Quadranten viel tiefer schon gefasst. Und übrigens habe ich mit Freude festgestellt, dass meine Theorie dem entspricht. Aber nicht, also wenn man einfach kollektiv individuell nimmt, bin jetzt nicht sicher, ob Wilber was links. Und dann objektivistisch, ich glaube hier, das ist das objektivistische, nein, hier das subjektiv-hermeneutische Denken, das objektive, naturwissenschaftlich orientierte Denken, kollektiv, individuell. Und dann, oder vielmehr umgekehrt sehe ich gerade individuell, kollektiv ist auch egal, ich werde es gleich sowieso erklettern. Und dann erscheinen hier diese Systemtheorien, auch die von Parsons. Ich finde das unmöglich, von Marx und Parsons, die Leute einfach in den objektivistischen Kasten zu stecken. Dabei sind das große Philosophen zum Teil. Deshalb habe ich das erwähnt, dass zum Beispiel Parsons ein Schüler von Max Weber ist und also Max Weber selbst Erbe der deutschen Reflexionstheorie ist. Als solcher fühle ich mich auch. Und was ich Ihnen jetzt vorführe, ist Reflexionstheorie, ausgehend von der ungeheuer wichtigen Tatsache, dass der Mensch, ich nenne mal ich oder ja, Person, ich nenne mal ich, weil in dem Wort ich schon so viel Tiefsinn steckt, das zur Reflexion, das heißt zum Selbstbezug fähig gewesen ist. Ist kein Ding unter dem. Auch wenn ich da seine Gestalt sehe, sehe ich nicht das Ich. Ich ist ein solches Wesen, das erst durch Tätigkeit, und zwar die Tätigkeit des Selbstbezugs, des Bezugs auf sich selbst ist. Das ist die große, das ist schon bei Descartes, Cogitans sum, weil ich denke, weil ich Bewusstsein habe, so muss man das übersetzen, als bewusstes Wesen bin ich, als selbstbewusstes Wesen bin ich. Es wird von Kant weitergeführt, die sogenannte transzendentale Methode. Also ausführlich kann ich ja nicht sein, dass ich lade ein, auch hier zu einem allgemeinen philosophischen Seminar, zu dem Bernhard Weiner die Initiative ergriffen hat, dass ich glaube, wir haben uns jetzt auf den Termin Mitte Oktober geeinigt. Aber die Dinge, die ich hier so in Kürze anspreche, die werden da ausführlich in philosophiegeschichtlichen, aber vor allem systematischen Zusammenhängen gestellt. Ich als das der reflexionsfähige Wesen. Dass es natürlich mit Dingen zu tun hat, mit den objekthaften Sachen. Dazwischen liegen vielleicht die Tiere, darauf will ich jetzt nicht so eingehen, so ausführlich. Aber vor allem mit dem anderen, was ebenfalls der Reflexionsfähig ist. Und wenn die beiden aufeinander reflektieren, sich gegenseitig spiegeln, wie wir das in unseren Übungen ein bisschen gemacht haben, das in die Augen sehen, dann tut sich ungeheuer viel. Da tut sich so viel, dass man sagen kann, aus dieser wechselseitigen Reflexion geht das ganze soziale Leben hervor. Und es muss auch nach modernen Ansprüchen daraus abgeleitet, konstruiert werden. Nicht aus irgendwelchen dogmatischen Vorgaben, weil Thomas von Aquin oder auch Rudolf Steiner, oder, obwohl ich da sehr gut anknüpfen kann, aber Joachim hat nicht die Brücke geschlagen, dass eben da eine Vereinbarkeit zwischen dem besteht, was er als Dreigliederung dargelegt hat und was ich hier als Viergliederung. Ich will ganz kurz, trotzdem ganz kurz, weil es eben im Raum steht, auf Steiner eingehen. Steiner geht im Grunde von der Dreiheit Körper, Seele, Geist aus. Körper, Seele, Geist. Und das ist eine Einheit, die den Einzelmenschen charakterisiert. Man könnte dieses Drei-Kreise-Modell, das ich zuerst in dem Buch Ökologik dargelegt habe, und sehen, das soll die Überschneidung dieser Bereiche Körper, Seele, Geist. Körper ist das Ausgedehnte, was in Raum und Zeit erscheint. Descartescher Ansatz, res extensa, im Unterschied zur res cogitans, die keine res ist im engeren Sinne, sondern ein Ereignis, ein ständiges Ereignis des Selbstbezugs, aus dessen Flügelschlägen, weil wir nicht ein für alle Mal uns haben, sondern endliche Wesen sind, die Zeit übrigens erst hervorgeht. Also aus dieser Dreifachheit von Körper, Seele, Geist wäre das Überindividuelle, die überindividuellen Zusammenhänge, wie sie sich uns in der Logik und Mathematik zeigen, die nicht von unserem zeitlichen Tun und Reflektieren abhängen, sondern uns als Logos vorgegeben sind, griechisch Logos. Und ich nenne dies das Sinnmedium. Ich wollte nur sagen, das ist diese Dreiheit, von der Rudolf Steiner im Grunde her denkt. Und das auf die Gesellschaft als Handlungseinheit zu übertragen, hat seine Probleme. Auf die kann ich jetzt nicht eingehen, da müsste ich doppelte Zeit haben, da müssten wir ein ganzes, mindestens ein Tagesseminar machen, um im Einzelnen einzugehen auf das, was Joachim dargelegt hat. Ich wollte nur die Verbindung mal herstellen, auch konstruktiv. und dass ich Rudolf Steiner durchaus wahrgenommen habe, wenn auch viel später erst als in den 80er Jahren, nachdem diese Vierstufung schon längst, diese reflexive, reflexionstheoretische Vierstufung schon längst artikuliert war. Jetzt kann ich das nicht löschen, werde ich mal nur fragen. Also wir waren bei diesem, ich spreche von Sinnelement, weil wir Sinnelement ich, weil wir alles eigentlich nur in unserem Bewusstsein haben. Da ist das Ich ein Element, da ist das Es ein Element, da ist das Du ein Element. Alles haben wir eigentlich nur in unserem Bewusstsein, müssen das analysieren, was da ist. Alles andere ist naiv. Die Naturwissenschaften leisten sich diese methodische Naivität und untersuchen nur die Gegenstände als solche, bis sie an solche Grenzen kommen wie Heisenberg, ja, der merkt, ach, wenn ich den Impuls oder den Ort, je nachdem Impuls oder Ort, messen will, dann spielt die messende Subjektivität auf einmal eine Rolle, die sogenannte Unschärfenrelation. Da kommt die Naturwissenschaft, dieses subjektive Moment, peinlich für Naturwissenschaftler. Sie machen einen Objektivismus methodischer Art, sei ihnen gestattet, nur sollen sie nicht ständig die Grenzüberschreitung machen. Zum Beispiel dann das Gehirn mit dem Bewusstsein gleichsetzen. Das Gehirn ist ein Instrument, so wie das Radio ein Instrument ist. Die Wellen sind was anderes, die da empfangen werden. Und das nicht von vornherein zu unterscheiden, ist für mich methodisch völlig unsauber. Und dazu ist die Philosophie da, diese methodische Beobachtung, die Genauigkeit reinzubringen. Und leider gibt es da jede Menge Grenzüberschreitungen. Also hier die Objektivität, die Welt des Objektiven, das Du, was ich schon hatte. Und dann gibt es ein viertes Element, das sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt zu euch spreche, bediene ich mich ja eines Mediums. Nicht, das ist das Hauptmedium, ich habe auch auf andere technische Medien verzichtet. Gerade um das, weil es mir nicht so liegt, jetzt mit Technik umzugehen und ich mit PowerPoint nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, ich liebe den direkten Blickkontakt und das Entwickeln aus dem Augenblick heraus. Aber die Sprache, die ist das Medium, mit der ich es auch stark habe. Nicht umsonst habe ich da noch Sprachtheorie gemacht. Die Sprache ist unser Medium. Nun gibt es da die Auffassung, Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Im strengen Sinne stimmt es nicht. Das hatte zwar was Sinnvolles mit gemeint. Die Grenzen meiner Welt bezeichne ich als den Sinnraum. Wir können fühlen, körperliche Empfindungen haben, riechen, schmecken, Gefühle eben fühlen, Wahrnehmungen, Gefühle haben, auch Intentionen und Intuitionen, die weit über die Sprache hinausgehen. Wenn wir nach Worten suchen, hören wir das alle, da suchen wir einen Begriff, den wir schon mal hatten, haben aber nicht das Wort dafür, es kommt nicht zur Versprachlichung oder mit Mühe. Da ist die Differenz erlebbar zwischen Sinn und Sprache. Also hinter der Sprache als Medium steckt der Sinnraum, der viel umfassender ist als die Sprache. Man tut der Sprache keinen Gefallen, wenn man sie als den Inbegriff des menschlich Denkbaren überhaupt nimmt. Das war im Gefolge von Wittgenstein ist das zur Mode geworden, Linguistic Term und so weiter. Das klingt heute wieder ab. Die Sprache ist eine kulturelle Ausformung. Kulturelle Ausformung von Sinn. Sinn und Logos würde ich gleichsetzen. Das entspricht dem griechischen Begriff von Logos. Dieses Erlebnis, da gibt es ein überindividuelles Medium, an dem wir teilhaben. Wie umfangreich ist das Medium? Unendlich. Wir alle haben den Begriff alles. Ich mache es so einfach, wie es eben geht. Da könnte mal einer fragen, ja, und du sagst, du denkst implizit alles, ist das wirklich alles? Ja, durch die Frage bestätigt er, dass er selbst in dieser Unendlichkeit von alles steht. Zum Unendlichen kann man noch ein bisschen was hinzufügen, bleibt so unendlich, wie vorher. Also wir begegnen uns in dem Alles-Gedanken. Jeder Mensch ist ein Logos-Träger, hat diesen Alles-Gedanken. Das wäre also über der Sprache nochmal. In der Sprache haben wir noch nicht, haben wir nicht alles. Die Sprache ist dem untergeordnet, ist ein Vehikel und umfasst wahrhaftig bei weitem nicht alles, so sehr ich die Sprache liebe. Dann haben wir die einzelnen Ausprägungen von Kultur und wir haben die individuelle Begegnung. Das, was Buber nannte, Buber war für mich sehr wichtig, Begegnung. Das Zwischen, das, was sich zwischen ich und du aufbaut, als das Zwischen, was weder dem einen noch dem anderen angehört. Aber, und das kann man verallgemeinern. Buber liebte dieses Verallgemeinern nicht, weil er sich in Opposition zu der transzendentalphilosophischen Strömung des deutschen Idealismus und so, er wollte was Neues reinbringen, aber man muss dann schon wieder für Synthesen suchen. Jetzt, ich habe am Anfang meiner Assistentenzeit bei den Jesuiten also Seminare über Buber gemacht, aber gleich ihn transzendentalphilosophisch, das heißt reflexionsphilosophisch, mit Kant, kantischen und hegelischen Mitteln interpretiert. Und dann geht es von dem Zwischen als dem aktuellen Zwischen bis hin zu dem Zwischen, das wir alle haben, Sinn. Und in diesem Unendlichen begegnen wir uns. Das ist das Reizvolle. Dass wir Unendlichkeitswesen sind, die sich eigentlich im Unendlichen begegnen. Das ist das grundlegend Spirituelle. Ob einem dieser Ausdruck passt oder nicht, ist vollkommen egal. Es ist nur Sprache. Wir können sagen, wir sind Unendlichkeitswesen. Mit den Franzosen würde ich da auch schon eine Sprachregelung finden. Es geht aber darum, dass man das denkt.
Ja.
Gut. Die Beziehung zwischen ich und du, die ist jetzt das Entscheidende. Da geht die Reflexionstheorie und System weiter, das sozusagen ich sagte, aus den Spiegelungen zwischen ich und du wird die Gesellschaft aufgebaut, entsteht sie. Und nur daraus. Deshalb ist es so wichtig und auch möglich, grundlegend aufbauend zu denken und nicht irgend von wo was hereinzuholen, was nicht bedacht ist, was nicht. Das ist der Anspruch der Philosophie. Das andere sind Glaubensströmungen irgendwelcher Art. Und die Philosophie hat diesen strengen, mathematikartigen Anspruch, von den Grundlagen her aufzubauen. Und wenn irgendein Begriff reinkommt, muss der geortet sein. Wo kommt der her? Wie begründet? Zwischen dich und du tut sich eben eine ganze Menge. Ich sehe dich da zunächst mal wie einen Gegenstand. Wenn ich die Brille brauchte, sehe ich nur einen Gegenstand und weiß noch nicht einmal, wer es ist. Ich kann auch nur vermuten, dass du selbst ein sehendes Wesen bist. Das wäre dann schon eine zweite Stufe. Ich sehe dich erstmal als Gegenstand, als objektiven Gegenstand. Die zweite Stufe ist, ich sehe dich als selbstsehendes Wesen. Das ist etwas ganz anderes. Nicht ein Stein, sondern ein selbstsehendes Wesen. Zur eigenen Aktivität fähig. Zweite Stufe. Zu derselben Aktivität des Sehens, zu der ich fähig bin. Zweite Stufe, selbstsehend, also selbstaktiv. Das ist die einfache Intentionalität. Das ist dann schon, wenn ich mich darauf beziehe, ist das schon eine reflektierte Intentionalität. Ich sehe den anderen als selbstsehend. Jetzt wird es erst spannend und kompliziert allerdings. Wenn ich jetzt die Zeichnung in meinen ersten Vorlesungen habe ich das gemacht, ich will mir das jetzt hier und euch ersparen. Wenn ich jetzt nämlich diesen, eigentlich ist das ja hier, da komme ich schon, mir liegt es nicht mit diesen Zeichnungen. Dieses bedeutet ja schon, dass ich das Sehen des anderen reflektiere, in meine Subjektivität hinein reflektiere. Jetzt geht es aber in der dritten Stufe, dass eine Gegenseitigkeit, dass wir uns in im Seelen des anderen als Sehenden reflektieren. Ein sehr kompliziertes Geschehen schon, diese Spiegelung. Und das ist die Kommunikation. Wir reden so viel von Kommunikation. Also ich symbolisiere das hier durch so eine Ellipse zwischen ich und du. Im Grunde ist es viel komplizierter, dieser Spiegelungsprozess. Und das Interessante ist jetzt, zwischen ich und du werden Vereinbarungen getroffen. Wir bleiben auch nicht bei dieser Gegenseitigkeit. Zum Beispiel uns höflich zu sein. Nein, nimm du. Das sind so kommunikative Akte, wenn wir dem anderen um seiner selbst willen etwas gönnen. Geh du zuerst. Es bleibt in dieser Schleife des Nicht-Einander-Übervorteils, das wäre auf der Ebene, die ich die strategische Ebene nenne, da wo man sich eigentlich gegenseitig übervorteilen will, weil man für seinen eigenen Vorteil arbeiten will, sondern des Untervorteils, des Bevorzugens des anderen wäre das auf der kommunikativen Ebene. Kommunikativ heißt dann den anderen um seiner selbst willen und in seinen Wünschen ernst nehmen. Das ist dann die Gegenseitigkeit. Aber es kann nicht bei diese hat auch etwas Labiles, ähnlich wie das Ziehen an dem eigenen Strick. Es gibt eben das, die Labilität des meinen Vorteil suchens, strategisch meinen Vorteil suchens, und es gibt eine kommunikative Labilität. Das muss sich befestigen in irgendwelchen Normen. Und wenn es eine zeitliche Vereinbarung ist, dann treffen wir uns. Oder können wir uns auf dieses Wort verständigen? Sagt dir das auch etwas? Oder was gilt dir als höchster Wert? Was bedeutet für dich Verantwortung? Die ethischen Normen. Also wir kommen als vierte Stufe dazu, diesen Sinnraum durch Normen zu gestalten. Und darin besteht das soziale Leben, dass wir Normen haben, die wir gestalten, damit unsere Kommunikation nicht hin und her flutet und sowieso keine Kommunikation bleibt, sondern wieder zurücksinkt in den Versuch des gegenteiligen Übervorteils. Wir brauchen im Zwischenmenschlichen diese Stabilisierung in Vereinbarung. Und da diese vier Stufen, die sind nun allerdings sehr fundamental. Und jetzt möchte ich euch bitten, einmal einen Sprung zu machen, auf das Blatt zu schauen. Denn jetzt kommt die These, auf der zweiten Seite, da ist dieses soziale Haus eingezeichnet. Jetzt kommt die These, dass diese erste Stufe dem Umgang des Menschen mit den materiellen Gütern, mit Gütern überhaupt, das heißt mit der Wirtschaft entspricht. Das ist zwar schon eine Form der Sozialität, auch die Wirtschaft ist Teil des Sozialen, was die Wirtschaftler leicht vergessen. Ist immer Teil, und es gibt keine Ökonomie, die nicht auch keine vernünftige Ökonomie, die nicht auch Sozialwissenschaft wäre. Wenn das in Rechnerei geht, dann sind da schon Voraussetzungen jede Menge drin. Und da ist die Ökonomie schon nicht mehr Sozialwissenschaft. Also, jedenfalls, die Ökonomie, das wirtschaftliche Handeln, bedeutet das Handeln der Menschen in Bezug auf Güter. Diese erste Reflexionsstufe wird systemisch gesprochen. Die Systembildung erfolgt eben durch die Normen, wird die zum Wirtschaftlichen. Vor allem, wenn sich ein Medium für diese Ebene selbst herauskristallisiert, und dieses Medium ist das Geld. Geld ist das zusammenfassende Medium für die wirtschaftlichen Vorgänge. Nicht alle wirtschaftlichen Vorgänge bedürfen des Geldes. Es gab lange auch Tauschgesellschaften, die im bilateralen Tausch oder so ähnlich wie unten der Gabentisch, auch multilateral, aber direkt mit Gütern ohne Verrechnungseinheit. Dann kamen urtümliche Verrechnungseinheiten, ob es Kühe waren oder Salz, irgendwelche wertvollen Gegenstände. Das Geld ist keine Erfindung, wie es oft in Geldkreisen dargestellt wird, die erst eine Entdeckung, die erst gemacht wird, die stellt sich sofort heraus, sobald ein multilateraler Markt entsteht. Und man fragt, ja, was ist denn der Vergleichsmaßstab und was ist dann vielleicht sogar das Aufbewahrungsmedium für diese materiellen Werte? Das ist Geld. Und wir wissen natürlich, dass es mit dem Geld einiges auf sich hat. Ich will mal eben, schauen wir mal eben auf diese Grobgliederung des ersten Systems, des Wirtschaftssystems, Konsum. Der Verbrauch, das ist auch wieder die ursprünglichste Art zu wirtschaften, dass der Mensch Früchte erntet, die die Natur gibt. Dann die Produktion als Landwirtschaft, das war schon eine Produktion, die Landwirtschaft, als Zucht von Vieh und Tieren. Und wir wissen alle, wie die Produktion weitergegangen ist, zu welchen Höhen die gelangt ist, was heute Produktion heißt, Handwerk, Werkzeugproduktion, Produktion raffinierter Gegenstände. Wenn wir uns umschauen, das sind alles von Menschen produzierte Dinge. Da sieht man noch ein bisschen Natur, aber auch die ist produziert, mit Maschinen hergestellt, uns, für uns zubereitet. Also Produktion, der Handel. Als Austausch von Gütern, weil die einen das haben, die anderen das, abhängig von den Naturgegebenheiten und von ihren Fähigkeiten. Und wir wissen, zu welchen Höhen sich der Handel entwickelt hat, mit allen Problemen, dass wir heute einen Welthandel haben. Und die Frage ist, warum bleibt das nicht in lokaleren Kreisen, worauf gestern so stark mit Recht hingewiesen wurde, regionales Wirtschaften, möglichst in lokalen Kreisen, möglichst an Wirtschaften, wo sogar eine Benachteiligung der langen Wege getroffen wird, wie du das gestern skizziert hast, da gehe ich vollkommen mit, in dieser Art von Regionalismus, das ist die regionale Bewegung. Es ist ein Wahnsinn, dieser Transport von Milch und Gütern, das Joghurt wird oft als Beispiel gebracht, ob es Joghurt oder Eier oder Obst ist. Wir haben heute zu allen Jahreszeiten Obst, Erdbeeren oder so, die nicht bei uns wachsen, weit von Übersee. Ob das sinnvoll ist für alle Beteiligten, ist eine andere Frage. Ich will nur auf das Phänomen aufmerksam machen. Auf die Blüten, zu denen der Handel heute gelangt ist. Eben und das Geldsystem mit seiner eigenen Problematik. Ich sympathisiere sehr stark mit den Freiwirtschaftlern, den Geldtheoretikern, die sagen, durch die Selbstvermehrung des Geldes durch Zins ist die Wurzel des Übels. Meines Erachtens ist das aber auch von Marx schon gesagt worden, womit ich mich dann wieder in freiwirtschaftlichen Kreisen unbeliebt mache. Das sage ja von wegen, total anders als Marx, das hat er schon gesagt. Und der Mehrwert Mehrwert und Zins stehen im engsten Zusammenhang. Die Rendite steht im engsten Zusammenhang mit dem Zins. Rendite, damit meine ich, dass eigentlich streng genommen ist Rendite nicht Gewinn, sondern der Gewinn aus dem Geld selbst, also das Arbeiten des Geldes. Ja? Wenn wir unser Geld bekanntlich, arbeitet unser Geld auf der Bank. Ja? Eine Vorstellung, die kein Witz ist, sondern die Realität ist, diese Vorstellung. Daraus geht die Rendite, der Preis für das Geld als solches hervor. Und dadurch kommt es natürlich zu diesen wahnsinnigen Ungleichgewichten, dass da, wo Geld ist, immer mehr Geld ist durch diesen Mechanismus. Und daran wagen unsere Politiker bisher nicht ranzugehen. Wir wollen jetzt nicht Einzelheiten diskutieren, das ist mir klar, dass der ein oder andere hier gerne eingreifen würde, aber es geht uns jetzt nicht um die Einzelfragen. Aber wichtig ist, dass diese ganze Wirtschaftssphäre unter politischer Regie stehen muss. Das hat auch Joachim ausgedrückt. Das wäre die zweite Ebene. Die Politik definiert als Kompetenzen- und Machtsystem. Die Politik im engeren Sinne. Man kann auch den weiteren Politikbegriff fassen, und alle, der alle Ebenen umfasst. Ja? Das sind zwei verschiedene Politikbegriffe. Wir müssen mit den Worten flexibel umgehen und die Begriffe definieren, die wir damit meinen mit den Worten. Wenn ich jetzt Politik sage, meine ich im Allgemeinen diesen engeren Politikbegriff als Kompetenzen- und Machtregulierung. Die geschieht hauptsächlich im Medium Recht. Die Bodenpolitik, hat Joachim auch erwähnt, dass natürlich die Entscheidung über Boden, ob das eine Ware ist oder ob die etwas eine unverfügbare Sache ist, das ist eine politische Entscheidung, das ist keine innerwirtschaftliche Entscheidung. Die Wirtschaftler tun so in ihrer Verblendung und Abblendung aller anderen Ökonomen, das sei ein Naturgesetz. Im Gegenteil, da sind ganz große politische Vorentscheidungen. Ist der Boden eine Ware, mit der man handeln kann, mit der man spekulieren kann? Und ich brauche gar nicht auszuführen, dass ich das natürlich verneine. Aber das ist nicht unser Thema, sondern die Zuordnung dieser Systeme. Sicherheitspolitik wäre das Zweite. Die Untergliederung ist immer, ist fraktal in derselben Art, nach demselben Reflexionsstufenprinzip wie die Hauptgliederung. Und die kann man auch noch weiterführen. Wer sich für diese Methodik interessiert, der kann in Handlungstheorie und Sprachtheorie von mir, da wird das bis zum Exzess, möchte ich sagen, aber doch, glaube ich, fruchtbar durchgeführt. Diese subsumptionslogische Methode, also das heißt, oder fraktale Methode. Das heißt, dass die Hauptgliederung in allen Untergliederungen nochmal wiederkehrt, bis zur Potenzierung. Also aus 4 wird 4 hoch 4. Das sind 256. Und so weiter. Das Sicherheitssystem, das Rechtssystem, also mit Strafrecht und Zivilrecht, die Außenpolitik, die Außenbeziehungen, die quasi kommunikativen Außenbeziehungen zwischen Staaten oder Gruppen, die Rechtsentwicklung mit Verfassungsentwicklung selbst. Dann das Kultursystem. Die Kultur ist eben Inbegriff der kommunikativen Beziehung zwischen Menschen. Und deren Medium ist die Sprache. Die Kunst ist eine Art Metasprache. Die gehört auch dazu natürlich. Das wäre ein eigenes Thema, über Kunst zu sprechen, als Metasprache. Dass da eine Metagrammatik in allen Kunstwerken, dass Sprache vorausgesetzt wird. In der Dichtung ist es ganz klar, da ist die allgemeine Sprache vorausgesetzt, aber was macht die Dichtung zur Dichtung? Nicht, dass sie Fiktion ist, sondern dass da eine Metagrammatik drinsteckt, entwickelt wird. Ich habe das an x Gedichten gezeigt, welche stilistischen Figuren da drin stecken. Band 5 der Sprachtheorie. Gut, also die Kunst gehört auch dazu, zum Kultursystem als letztes. Es fängt an mit der Pädagogik, worüber gestern ausführlich gesprochen wurde. Ich darf bemerken, dieses Demokratiesystem habe ich auch zu pädagogischen Zwecken in Berlin kürzlich dargelegt. Zwar nicht für die Kinder selbst, für eine Sommerschule von Kindern in Neukölln. Da gab es eine große Sommerschule, mehrwöchige Sommerschule für Kinder. Aber ich hatte das Vergnügen, die direkt mit den Kindern dann arbeiten wollten, die zu instruieren, ihnen Anregungen zu geben, dass Demokratie nicht die wir haben, auch nicht das Letzte ist, dass zum Beispiel diese Wertstufen ganz wesentlich sind, dass auch Kinder kapieren können, hier geht es um das Haben, das ist notwendig, aber nicht alles. Hier geht es um das Sich-Durchsetzen, hier geht es um die Verständigung, die dann zu Verhaltensnormen führt. Das sind Dinge, die können Kinder auch verstehen. Sie müssen sie so, sollten sie verstehen, um auch zu verstehen, was Normen sind, dass sie nicht einfach vorgesetzt sind aus göttlichen Sphären, sondern dass die aus den dem Menschen zugänglichen Sinnsphären konstruiert werden, im Miteinander der Menschen. Das sind Dinge, die Kinder auch verstehen können. Dann als vierte Stufe, die Kultur umfasst den Bereich der bedingten zwischenmenschlichen Geisteserscheinungen, kann man sagen. Während das Legitimationssystem, wie es hier soziologisch genannt ist, oder Grundwertesystem, habe ich auf dem neueren Blatt, habe ich den deutschen Ausdruck Grundwerte eingesetzt. Das hat es mit unbedingten Werten zu tun. So wie der Mensch das Wesen des Unendlichen ist, so auch das Unbedingte. Verantwortung, die etwas Unbedingtes hat. Ein ethischer Anspruch, da steckt diese Unbedingte. Das soll sein. Auf jeden Fall. Und dazu gehört natürlich auch, also dazu gehört dann die Weltanschauung. Wie legt sich der Mensch die Welt zurecht von seinem eigenen Wissen her, von der Wissenschaft her? Viele Weltanschauungen entstehen natürlich aus pseudowissenschaftlichen Verlängerungen. Ich komme jetzt nicht auf den Ausdruck Jedenfalls wird aus dem Urknall, wird der Schöpfungsakt und solche Geschichten, das sind dann Verlängerungen wissenschaftlicher Einsichten direkt zur Weltanschauung. Und die Philosophie muss sich hüten, nicht zu schnell weltanschauungsbildend zu sein, sondern schön methodisch bei ihrem Werkzeug zu bleiben und die Weltanschauungsbildung auch ganz vorsichtig anzufassen. Zum Beispiel kann man natürlich eine Weltanschauung damit verbinden, dass Objektivität, Materialität und Sinn und das Personale in einer gleichursprünglichen Beziehung stehen und dass auf keines dieser Elemente die Wirklichkeit zurückgeführt werden darf. Wie der Materialismus es will, alles geht auf die Objektivität zurück. Oder wie ein Idealismus es will, der die Objektivität, das Materielle nicht ernst nimmt. Das sind auch weltanschauungsbildende Momente dann, die aber nicht so einfach unterlaufen dürfen, sondern sehr explizit werden müssen. Also Weltanschauung, Ethik, die Frage, was darf ich und soll ich tun? Kant hatte die drei Fragen, was kann ich wissen? Darauf würde die Weltanschauungsbildung auch eingehen, auf dieser Ebene. Was darf ich tun, soll ich tun? Aber das ist nicht die letzte Frage, die ethische Frage. Wie kann ich sinnvoll leben? Geht weit darüber hinaus. Wofür lohnt es sich zu leben? Darauf versuchen die Religionen eine Antwort zu geben. Und hier ist mit Religion, was damit gemeint ist, ist klar, nicht nur die Bindung ans Göttliche gemeint, sondern auch die Gemeinschaftsbindung. Die gemeinschaftliche Religion. Im Unterschied zu dem vierten, was hier steht, der Spiritualität, die dann von den Einzelnen, ausdrücklich von den Einzelnen verantwortet wird, auch von den mystischen Gestalten in den religiösen Traditionen, die ja dann mit dem Weg der Allgemeinheit oft in Schwierigkeiten kommt. Worum es mir geht, ist diese Ebene als eine Ebene für sich von dem Kulturellen abzusetzen. Ich bringe ein Beispiel, warum das in unserer gegenwärtigen Diskussion so wichtig ist. Nehmen wir die Migrationspolitik. Also dass in Deutschland vor allem die Türken, allgemein gesprochen die Ausländer, sich kulturell natürlich assimilieren sollen, zumindest integrieren. Aber das ist ganz unabhängig von ihrer Religion. Das hat nichts damit zu tun, dass sie Christen werden müssen. Allein dieser Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal Deutsch sein oder Schweizer sein, Österreicher sein und Christ sein, das ist hier in diesen beiden Ebenen ausgedrückt. Man kann erwarten, muss erwarten sogar, ich habe ein Buch geschrieben, mal Gastfreundschaft der Kulturen, das ist zwar von der Politik nicht beachtet worden, dass natürlich der Unterschied zwischen gastgebenden Kulturen und Gastkulturen beachtet werden muss. Wenn ich Gäste im Haus habe, werden die den Unterschied zwischen dem Gastgeber und den Gästen wohl beachten müssen, sonst gibt es Streit. Es sei denn, wir freuen uns so an, dass der Unterschied im Laufe der Zeit aufgehoben wird. Ja. Das ist klar. So ist es aber auch mit den Einwanderern. Und wenn heute von Integration gesprochen wird, wird das auch immer nur unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt betrachtet. Ja, die müssen integriert werden, damit sie tüchtige Arbeitskräfte sind. Der kulturelle Gesichtspunkt als solcher wird immer noch nicht beachtet. Wir haben nicht die kulturpolitischen Instanzen. Und Kulturpolitik, also hier kann man von Wirtschaftspolitik sprechen, von Politik im Sinne von Rechtspolitik, Politik im engeren Sinne. von Kulturpolitik, die ein Eigending ist, und sogar von Weltanschauungspolitik. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass gestern gesprochen wurde über, wie war der Ausdruck, spirituelle Politik, oder wie war der Ausdruck gestern, der dann als fragwürdig bezeichnet wurde, spirituelle Politik, ja. Und da habe ich auch wirklich das Anliegen, das ist ein Hauptanliegen an unsere violetten Teilnehmer und überhaupt die spirituell akzentuierten Teilnehmer. Ich verstehe mich auch als spirituell akzentuiert, auch als Esoteriker. Aber wir können nicht direkt mit Spiritualität in die Gesamtpolitik hineinwirken. Sondern, aber was wir können, ist mit Spiritualität auf diese Ebene einwirken. Das Anliegen, das Grundanliegen, das ich jetzt in der verbleibenden Zeit, jetzt ist mir noch eine Viertelstunde gegönnt, ja, darlegen, bitte.
Bitte. Eigentlich hast du schon eine Viertelstunde überzogen.
Ja, lass mir aber bitte dieses Wichtige, sonst, ich weiß nicht, ob wir sonst noch richtig was zusammen haben. Also, ich gehe auch auf die anderen Beiträge dabei ein. Ja? Also das dürfen wir jetzt keinen Formalismus draus machen, sonst. Also, was jetzt mein Grundanliegen ist, ist die Differenzierung dieser Ebenen, dass die da sind, die immer so da sind in menschlichen Gemeinschaften. Die Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass sie differenziert wurden, aber unvollkommen. Dass wir zum Beispiel die Differenzierung von Politik im üblichen Sinne und Religion haben, mit Blut und Tränen erkauft. Auch die Differenzierung von Religion und einer autonomen, sogenannten autonomen Kultur. Also hier Ebene 4 und 3. Mit Blut und Tränen, wie viele Wissenschaftler, wie viele Künstler mussten sich ducken. Ich gehöre auch selbst dazu in meiner Generation. Aber erst mal die früheren Generationen mussten sich ducken, weil das Legitimationssystem, das kirchliche System in dem Fall so stark war, dass sie keine autonome Kunst und Wissenschaft zuließen. Also das sind weltgeschichtliche Vorgänge. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Fieseleien, Petitessen, sondern von weltgeschichtlich bedeutsamen Unterscheidungen. Und was heute ansteht, ist, dass wir diesen Systemebenen wirklich ihren Platz in unserem ihren bewussten Platz in unserem Gemeinwesen geben. Die Differenzierung von Wirtschaft und Politik ist noch gar nicht gemacht. Die von Religion und Politik unvollkommen, wenn ich an die Konkordatszustände in unseren deutschsprachigen, nicht nur in Deutschland, in unseren deutschsprachigen Ländern denke, ist horrend, ich bin selbst Opfer davon, wie die Kirchen über die Konkordatslehrstühle und überhaupt über theologische und philosophische Lehrstühle ins universitäre Leben reinfunken können und überhaupt, was sind theologische Fakultäten an Universitäten, was ist das mit dem Kirchenfunk der Beteiligung, das sind alles Dinge, über die könnte man, ich will darüber gar kein schnelles Urteil fällen, wie man das zu regeln hat, jedenfalls muss es bewusst und frei geregelt werden. Und ich sage, wir brauchen, das ist der neue Gedanke, der mir auch erst in den 90er Jahren klar kam, parlamentarische Gremien, Kammern für jede dieser Ebenen. Das ist die Lösung, denn das Parlament ist das Herz der Demokratie. Da soll sich das Bürgerschaftliche übersetzen ins Staatliche. Wenn man von dem Gegensatz von Zivilgesellschaft und staatlicher Gesellschaft spricht, und das, dann ist das schon ein Krankheitssystem. Eigentlich soll dieser Gegensatz im Parlament vermittelt werden. Unser Parlament ist aber ein Einheitsparlament, wie unser Staat ein Einheitsstaat ist, um den Ausdruck von Jochen aufzugreifen. Wir brauchen aber diese Differenzierung, und es ist möglich, ein Wirtschaftsparlament mit Experten für Wirtschaft. Und Experten meine ich jetzt nicht lauter Ökonomieprofessoren, die sowieso nichts anderes kennen als die Ökonomie, wie vorhin gekennzeichnet, und nicht einmal die Ökonomie als Handlungswissenschaft erkennen, sondern Vertrauensleute der Bevölkerung, deren Ahnung. Dem vertraue ich die Regelung der ökonomischen Verhältnisse an. für bedingt, für erstmal für 4 Jahre. Im nächsten Jahr ist eine Wahl, ich stelle mir das so vor, ein Jahr Wirtschaftsparlamentarwahl, Wirtschaftskammerwahl, ein Jahr für die im engeren Sinn politischen Sachen, Rechtsentwicklung, Außenpolitik, Friedenspolitik, also für die Politiker im engeren Sinn des Wortes, ein Jahr für die Kulturpolitik, ein Wahlkampf und eine Wahl darüber, sodass wir Kulturpolitik haben, die von Leuten, die was davon verstehen, und ein Jahr für diese Politik in Bezug auf die Letztwerte. Denn wir haben heute ständig rechtliche Regelungen über ethische Dinge, die leider nicht vermeidbar sind. Ich sage nicht, dass wir für alles staatliche Regelungen brauchen. Im Gegenteil. Also ich sage das mal, die 4 Ebenen, 1, 2, 3, 4, und dann, wenn ich das hier noch Perspektive dazu zeichne, dann kann man unterscheiden, dass das freie Handeln der Einzelnen, das freie individuelle Handeln, das öffentliche Handeln von Vereinen und das staatliche Handeln. Das sind 3 Organisationsformen, die muss man sehr wohl unterscheiden von den 4 Systemwegen. Überall ist die Frage, was ist Sache der Rechtsgemeinschaft Staat? Staat ist eigentlich nichts anderes als der moderne Staat als Rechtsstaat. Also das heißt, das Prinzip Recht, das hier auf der 2. Ebene steht, regiert derzeit, weil wir nicht mehr in Religion integriert sind und noch nicht wieder. Vielleicht kommt das in ein paar Jahrhunderten wieder, aber so schnell nicht. Das Prinzip Recht regiert die ganze Staatssphäre. Und es ist jeweils zu regeln, was ist daran frei, der freien Initiative überlassen, zivilgesellschaftlich wäre das beides. Und was ist staatliches Handeln? Staatlich. Eine nochmal neue Frage gegenüber dieser systemischen Unterscheidung. Und jetzt nochmal eben die Bemerkung zu integraler Politik und spiritueller Politik. In einem Grundwerteparlament können wir spirituell uns voll einbringen, auch gegen die Übergriffe und Ansprüche der etablierten, überzogenen Ansprüche der etablierten traditionellen Religionen. Wenn wir das Ganze nehmen und sagen, wir wollen spirituelle Politik, sagen die Leute mit Recht, haben sie noch alle, wollen die mit Reinkarnationslehre Wirtschaft machen. Aber mit Reinkarnationslehre können wir sehr wohl über Abtreibungsfragen oder so mit diskutieren. Also es bedarf diese Differenzierung. Ich würde mir wünschen, es gehört zu der Antwort, was wünsche ich mir für diesen Kongress, dass die Violetten und die anderen Spirituellen einsehen, sie haben die Chance zu spiritueller Politik unter der Voraussetzung solcher Differenzierung. Und sonst ist das Wunschtraum. Und dass die Parlamente in solchen gestuften Parlamentarismus, dass die Parteien in einem solchen gestuften Parlamentarismus eine ganz andere Funktion bekommen, auf einmal zu Sachparteien, Sachgruppierungen. Wir werden nicht alle übereinstimmen. Die einen wollen weitere neoliberale Politik, die anderen wollen Geldreformen. Andere wollen Geld ganz abschaffen mit Tauschbrüche und so weiter. Das hat alles seinen Platz. Darüber kann aber nur gesprochen werden, wenn bereichsspezifisch diskutiert wird. Und so ist es auch in den anderen Bereichen. Dieses bereichsspezifische und in unserem Einheitsstaat wird alles gleichzeitig besprochen. Und überall sind die verdeckten Machtinteressen dahinter. Ist alles zu einer Macht gebündelt. Also diese, der letzte Gedanke, diese bereichsspezifischen Wahlen, die wären eine Einheit von direkter Demokratie und parlamentarischer Demokratie. Weil es ja Abstimmungen sind, sind jeweils Abstimmungen über Sachbereiche. Zwar nicht über Einzelfragen, im Notfall kann man die auch noch oder im Bedarfsfall machen. Soll der Euro beibehalten werden bei diesen großen Fragen? Wie soll die europäische? Natürlich Volksabstimmung. Und unser Konvent wird auch zur Volksabstimmung weitergereicht. Aber im alltäglichen Geschäft ist das Element direkter Demokratie dann enthalten, weil über Sachen abgestimmt wird und nicht mehr über das Ganze, sondern über Sachbereiche, über den Bereich Wirtschaft. Und dann in der Diskussion kristallisiert sich heraus, was jeweils ansteht als besonders wichtige Frage innerhalb des Wirtschaftsbereichs, innerhalb des rechtspolitischen Bereichs, innerhalb des Kulturbereichs, innerhalb des Grundwertebereichs. Sodass, damit habe ich den Bogen gezogen, denke nicht zu sehr über, hoffe nicht zu sehr überzogen. Danke euch für die Aufmerksamkeit und würde natürlich mir wünschen, dass wir das noch in einem Workshop vertiefen oder ergänzen können. Danke.